das ist auch so ein bisschen Augenwischerei. Der Autoindustrie ist es natürlich daran gelegen, immer noch Individualmobilität zu verkaufen. Ja, also du tauscht eine Antriebsart gegen die andere aus. Das hat aber noch nichts mit Verkehrswende zu tun. Also dadurch hast du immer noch nicht den öffentlichen Nahverkehr gestärkt und so ein großer SUV oder eine schwere E-Auto-Limousine, die braucht ja trotzdem Raum in Städten. Es ist im Vergleich zum Verbrenner besser, aber es ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Hallo und willkommen zum RIF-Reporter Podcast. Hier erzählen wir euch von unseren Recherchen. Wir, das sind die RIF-Reporter, eine Genossenschaft von über 100 Journalistinnen und Journalisten, die nicht nur berichten, was in der Oberfläche treibt, sondern tief abtauchen in die Themen. Mein Name ist Markus Anhäuser. Habt ihr schon ein E-Auto oder fahrt ihr noch Verbrenner? In dieser Folge wollen wir mal klären, wie es aussieht beim Thema Elektromobilität. Lohnt sich das schon? Wie wichtig ist die Größe des Akkus wirklich? Und was tanke ich eigentlich? Gleichstrom oder Wechselstrom? Antworten wird euch RIF-Reporter Steve Schibilla geben. Leserinnen und Leser der RIF-Reporter kennen Steve Schibilla von vielen seiner Reportagen aus den USA. Seit ein paar Monaten schreibt er auch für die Tierreporter. Und dann gibt es noch die Autotests, die er regelmäßig durchführt. Und da hat er sich auf Elektroautos spezialisiert. Daher ist er wie geschaffen für unser heutiges Thema im RIF-Reporter-Podcast Elektromobilität E-Autos. Hallo Steve.
Hallo Markus.
Schön, dass du da bist und dir ein bisschen Zeit nimmst. Am Anfang mal ganz einfach gefragt, hast du eigentlich selbst ein E-Auto?
Ja, ich habe selbst ein E-Auto und zwar seit 4 Jahren inzwischen.
Okay, und was war damals der Grund, warum du umgestiegen bist?
Also es war ein relativ einfacher Grund. Ich hatte einen uralten Opel Astra mit über 200.000 Kilometern auf dem Tacho und der fiel halt so langsam auseinander und dann stand die Entscheidung an, was kaufe ich jetzt als nächstes, und für mich war einfach klar, dass es ein E-Auto sein soll, denn wenn man schon so als kleiner Umweltsünder mit einem eigenen Pkw unterwegs ist, dann wenigstens das geringere Übel, so habe ich mir das jedenfalls gesagt, und deshalb bin ich auf E-Mobilität umgestiegen.
Kannst du so ein bisschen beschreiben, wieso der Umstieg war? Wo sind die Tücken? Was waren die größten Hürden? Und womit hast du nicht gerechnet? Oder wo gab es vielleicht auch Punkte, wo du dachtest, oh, das klappt jetzt alles viel einfacher als vorher?
Also ich würde mal sagen, da ging es mir nicht anders als allen anderen Anfängern auch. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, wie das alles funktioniert. Also wie weit komme ich damit? Was ist mit der Reichweite? Was hat es mit Ladeleistung auf sich? Was brauche ich für Apps und Ladekarten, um das Auto aufzuladen? Es funktioniert ja doch alles ein bisschen anders, als wenn man klassisch zur Tankstelle fährt. Aber zum Glück hatte ich und habe einen sehr guten Freund, der schon deutlich länger als ich elektrisch unterwegs ist. Und der hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, hier, guck mal, die App brauchst du, und wenn du eine lange Strecke planst, dann nutzt du den Routenplaner, dann kannst du sehen, welche Stops du unterwegs wo einlegst. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, um einfach in dieses neue Thema reinzukommen.
Das heißt, ich muss erst eine App laden, um E-Auto zu fahren?
Eigentlich nicht. Also du kannst dich auch ans Steuer setzen und einfach drauf losfahren. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie risikoaffin du bist. Normalerweise ist es kein Problem mehr, einfach wenn ich mich hier in Bonn ins Auto setze und sage, ich fahre bis München, dann sollte es überhaupt kein Problem sein, weil an fast allen Raststätten inzwischen genügend Ladestationen existieren, dass ich einfach über die Autobahn losfahre. Aber wenn man sich natürlich Sorgen macht, oh, reicht das, oder ich fahre vielleicht irgendeine Strecke über Land und bin mir nicht sicher, wie es da mit der Ladeinfrastruktur aussieht, dann gibt es Sicherheit, wenn ich am Rechner, da gibt es zum Beispiel eine Seite, die heißt Going Electric, und dann kann man wie bei Google Maps eine Route planen und dann sagt er dir unterwegs, wo du anhalten und laden kannst. Viele Autos haben inzwischen auch solche Navis, bei denen du das dir anzeigen lassen kannst. Aber wenn du eben wirklich am Anfang so ein bisschen unsicher bist, dann hilft es, solche Tools zu nutzen.
Also ich kenne so diese Statistik, dass die meisten Leute immer gucken, ja, wie weit reicht denn jetzt der Akku? Aber tatsächlich fahren die meisten Leute eh nur 10, 20 Kilometer am Tag oder 25, 30 Kilometer am Tag. Da stellt sich die Frage eigentlich, woher kommt eigentlich unsere Sorge, dass irgendwie der Akku nicht reicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir da auch nicht sicher, aber das ist genau wie du sagst, wenn ich mit Freunden rede, die noch Verbrenner fahren, dann ist genau das das Argument. Die sagen dann, ja, aber was ist, wenn ich dringend zu meiner Oma muss, die 700 Kilometer entfernt wohnt und da ist irgendwas und dann möchte ich die Nacht durchfahren. Dann sage ich, ja, okay, klar, das, dann kann schon sein, dass du ein-, zweimal für 20 Minuten eine Ladepause machen musst, aber wie oft kommt das denn vor, dass du mitten in der Nacht 700 Kilometer zu deiner Oma fährst wegen einem Notfall? Naja, bis jetzt noch nicht oder vielleicht einmal. Und daran sieht man halt, dass diese Sorge, ich will nicht sagen, dass sie unbegründet ist, aber sie ist für die meisten Anwendungsfälle deutlich übertrieben.
Was waren denn für dich sonst so die größten Umstellungen, die du so im Tagesablauf hattest mit Autos oder mit dem Fahren? Oder worauf musstest du plötzlich achten oder auf Dinge, die irgendwie anders waren als vorher?
Also der größte Unterschied ist definitiv, dass man nicht mehr eine Tankstelle ansteuert, explizit um zu tanken bzw. Strom zu laden. Das ist ja beim Verbrenner so. Und beim E-Auto kannst du das im Idealfall so machen, dass du es mit irgendwas kombinierst. Also ich fahre ins Kino und während ich dann 2-3 Stunden einen Film gucke, lädt das Auto. Oder ich bin irgendwo was essen und in der Zeit lade ich mein Auto. Klar, dann muss man immer so ein bisschen gucken, na, ist da eine Ladestation in der Nähe und ist die gerade frei. Aber im Idealfall läuft das so und in vielen Fällen klappt es auch. Es klappt natürlich nicht immer, das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Was bei mir noch erschwerend hinzukommt, ist, ich wohne in einer Mietwohnung und habe zwar eine Tiefgarage mit einem eigenen Stellplatz, aber keine eigene Ladestation. Das heißt also, ich bin wirklich angewiesen aufs öffentliche Ladenetz und kann dann nicht mal eben sagen, ja, das Auto steht halt über Nacht und lädt auf. Das ist der Idealfall, also wenn du ein eigenes Haus hast oder eine eigene Garage und dir dann selbst einen Stromanschluss legst, das ist eigentlich, dann musst du dir kaum Sorgen machen. Es wird ein bisschen komplizierter, wenn du auf diese öffentlichen Ladesäulen angewiesen bist.
Machst du dir inzwischen weniger Gedanken, wenn du mit dem E-Auto fährst als am Anfang?
Ja, deutlich. Also diese Routenplaner nutze ich eigentlich, wenn überhaupt, dann nur noch, wenn ich ins Ausland fahre. Also wenn jetzt wirklich eine weite Strecke ansteht. Ich war auch schon zweimal im Urlaub in Kroatien mit dem E-Auto. Da so ein bisschen planen, weil also je weiter man nach Südeuropa fährt, desto lichter wird das Netz. Und da muss man dann doch so ein bisschen mehr planen. Aber dann nutze ich das noch. Aber wenn ich jetzt in Deutschland unterwegs bin, über die Autobahn fahre, dann eigentlich nicht. Also bin ich deutlich entspannter geworden, weil man merkt mit der Zeit, naja, ist ja doch alles nicht so dramatisch. Und wenn mal an der Raststätte 6 Ladestationen belegt sind, so war es jetzt zum Beispiel Ostern, sehr viel Verkehr. Da war ich einmal auch an der Ladestation mit 16 Ladeplätzen, von denen waren 15 belegt. Und dann wartest du halt 10 Minuten oder fährst 20 Kilometer weiter und da ist dann die nächste. Also da ist sehr viel im Aufbau momentan und deshalb bin ich da deutlich entspannter geworden. Ich bin auch noch nie liegen geblieben.
Wichtiger Punkt. Was ist denn eigentlich sonst so an Positivem, was es von E-Autos zu berichten gibt? Macht das mehr Spaß?
Ja, also ich muss dazu sagen, es überrascht vielleicht ein bisschen, aber ich bin nicht der große Autofreak. Also für mich ist ein Auto ein Gegenstand, um von A nach B zu fahren. Und ich lege jetzt nicht so viel Wert darauf, wie schnell beschleunigt das Ding an der Ampel und kann ich auf der Autobahn damit irgendwen abhängen. Also ein Nachbar von mir, der findet das ganz toll. Der hat seit 1-2 Jahren auch ein E-Auto und erzählt mir immer, wie klasse das ist, weil er damit sogar einen Porsche beim Beschleunigen abhängen kann, also einen Verbrenner-Porsche. Ja, das ist so. Also die Beschleunigung ist toll, aber das ist jetzt nicht so meins. Für mich ist einfach wichtig, dass hinten keine Abgase rauskommen. Und ich weiß natürlich, ich kenne auch die ganzen Gegenargumente, dass bei der Batterieproduktion sehr viel CO2 ausgestoßen wird und so weiter. Das ist auch so, aber wenn man sich das Auto oder die gesamte Lebenszeit von einem E-Auto anschaut, dann ist es immer noch deutlich klimafreundlicher als bei einem Verbrenner. Und es wird auch besser, weil sich der Strommix ändert und Richtung erneuerbare Energien geht. Also für mich ist wirklich der Umweltaspekt am wichtigsten. Deshalb, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen was fürs gute Gewissen. Ne? Man fühlt sich besser damit. Andererseits ist mir natürlich auch klar, ich rette jetzt nicht die Welt, indem ich mit einem E-Auto durch die Gegend fahre. Aber es ist im Vergleich zum Verbrenner zumindest besser.
Stimmt es eigentlich, dass E-Autos wartungsärmer sind, weil die so wenige Verschleißteile haben?
Jein. Also das war sehr lange ein Argument, kauf dir ein E-Auto, das hat weniger Verschleißteile. Klar, du musst keinen Ölwechsel machen. Es wird auch, also zum Beispiel die Bremsbeläge werden weniger belastet, weil du sehr viel bremsen kannst, indem du einfach vom Strompedal gehst. Da wird dann Energie zurückgewonnen und dadurch bremst das Auto automatisch. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt auch einige Sachen, die zum Beispiel dann wiederum negativ auffallen. Also es gab jetzt beim TÜV, die geben jährlich so einen Report raus und da kam raus, dass manche Bremsbeläge zum Beispiel vermehrt rosten, weil eben zu wenig gebremst wird. Ja, das ist dann auch wieder so die Kehrseite. Aber insgesamt stimmt es schon. Also E-Autos sind eigentlich wartungsärmer. Aber wenn ich jetzt die große Rechnung aufmache, dann weiß ich nicht, also jetzt über ein ganzes Autoleben, ob das wirklich den großen Preisunterschied macht, vielleicht ein bisschen. Die haben auch relativ eng getaktete Wartungsintervalle. Also ich muss zum Beispiel alle 20.000 Kilometer zur Inspektion, um meine Garantie aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich auch nicht immer ganz billig. Also wo sich's eher rechnet, ist beim Strompreis. Ne? Am allerbilligsten ist es, wenn du deinen eigenen Strom produzierst zu Hause, also über Photovoltaik. Wesentlich günstiger als öffentliche Ladestruktur ist auch immer noch Hausstrom, wenn du einen guten Tarif hast. Und dann trotz allem, auch wenn du öffentlich lädst, ist es immer noch deutlich billiger als Benzin. Ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Aber beim Benzin, das wird tendenziell teurer, weil auch der CO2-Preis steigt. Also kann man sagen, dass langfristig ein E-Auto auf jeden Fall vom Preis her eine gute Investition ist.
Ich kam auf den Punkt wartungsärmer, weil ich habe letztens hier im Dorf in der Freien Werkstatt gefragt, wie er das denn so macht jetzt eigentlich mit den E-Autos. Der wird demnächst 60 und sagt, er arbeitet sich da gar nicht mehr rein, weil solange wie er jetzt die Werkstatt noch hat, die 5-6 Jahre, lohnt sich das für ihn nicht mehr. Solange wird es auch noch genügend Verbrenner geben, die in die Werkstatt müssen. Wo gehst denn du hin, wenn du einfach mal was reparieren lassen muss?
Ja, das ist schon ein Thema. Also ich gehe auch zum normalen Vertragshändler. Normalerweise, also mit meinem alten Opel, bin ich zu einer freien Werkstatt gegangen, die hier bei mir um die Ecke ist, weil die wesentlich billiger war als Opel. Jetzt gehe ich zum Hersteller, zum Vertragshändler, eben aus diesem Grund, ne? Weil ich bin mir ja relativ sicher, dass meine freie Werkstatt hier um die Ecke nicht das ganze Equipment hat, um einen Hochvolt-Akku zu warten und diese Dinge zu tun. Vielleicht tue ich dem freien Werkstattmenschen da Unrecht, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mit Leuten rede, kriege ich auch diesen Eindruck, dass da oft noch ein bisschen das Know-how fehlt. Es ist ja auch eine Sicherheitssache, ne? Also man hantiert da mit Strom mitunter. Das kann gefährlich sein, wenn du dich da nicht auskennst. Also gehe ich da lieber zum Vertragshändler, weil ich hoffe zumindest, dass ich da in besseren Händen bin.
Du hast gesagt, dein Wagen ist jetzt 4 Jahre alt, den wirst du vielleicht oder wirst du wahrscheinlich noch ein paar Jährchen fahren, aber irgendwann steht da ein neuer an. Wie sieht es denn aus? Wirst du den anderen dann als Gebrauchtwagen verkaufen? Wie sieht das aus mit gebrauchten Autos im Moment?
Der Gebrauchtwagenmarkt, der nimmt so langsam an Fahrt auf. Lange Zeit war das ein Riesenproblem, dass es einfach keine Angebote gab. Denn E-Autos sind ja noch relativ neu und sie sind auch immer noch teurer als Verbrenner. Das ändert sich jetzt ganz langsam, weil es eine starke Konkurrenz aus China gibt. Und das setzt hier die traditionellen Hersteller auch unter Druck. Das heißt also, die Chancen sind gut, dass es da langfristig billiger wird. Man sieht auch schon langsam, dass dieser Preiskampf begonnen hat. Und das schlägt natürlich auch auf den Gebrauchtwagenmarkt durch. Aber bis jetzt fahre ich meine Autos, jetzt egal ob Verbrenner oder E-Autos, eigentlich immer sehr lange. Ich habe jetzt auch nicht vor, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren meinen zu verkaufen, sondern ich bin total zufrieden damit, weil er sehr wenig Strom verbraucht. Und der letzte war ein bisschen langsamer als die allerneuesten Modelle, aber er ist extrem stromsparend und das ist es, worauf es mir ankommt. Also mir geht es gar nicht so sehr darum, lädt das Auto jetzt in 20 oder 30 Minuten auf, wenn ich unterwegs bin, sondern mir geht es darum, dass ich mit möglichst wenig Verbrauch von A nach B komme.
Noch eine Nachfrage zum Thema, was sich verändert hat. Wenn ich mir so Tests angucke oder lese, ist dann regelmäßig die Rede von, je nachdem, ob ich Wechselstrom oder Gleichstrom lade, wieso habe ich verschiedene Arten von Strom? Ist das egal oder wo muss ich darauf achten?
Ja, also mit Gleichstrom geht es schneller. Gleichstrom, das sind die Schnellladestationen. Und die findet man zum Beispiel an Raststätten oder auch viele Supermärkte haben das inzwischen auch. Aldi Süd ist da sehr gut, da kannst du das halt verbinden. Du gehst eine halbe Stunde einkaufen und in der Zeit ist dann dein Auto wieder fast voll oder sogar ganz voll geladen. Auch Lidl und Kaufland und Supermärkte.
Wie lange brauchst du da so etwa?
Ja, also so, kommt natürlich darauf an, wie leer die Batterie ist, aber so eine halbe Stunde sollte man schon einplanen. Dann geht's weiter. Also das ist Gleichstrom und Wechselstrom, das sind diese langsameren Ladestationen, die sehen ungefähr aus wie ein Parkautomat, also diese kleinen Kästen, die du viel in Innenstädten siehst, am Straßenrand. Da dauert es eben deutlich länger. Also da dauert es 6-7 Stunden, um den Akku wieder voll zu machen. Das ist halt so ein Fall, wenn du ins Kino gehst oder wenn du ins Restaurant gehst. Diese Ladestationen, die sind vom Aufbau her deutlich billiger als also eine Schnellladestation. Ich habe mal gehört, die kostet bis zu 100.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat dieser Wert ist. Und diese langsamen Ladestationen sind deutlich billiger. Das heißt, wenn du in der Innenstadt 10 langsame Ladestationen aufstellst, hast du im Idealfall mehr davon als eine schnelle, weil die Leute auch länger verweilen.
Ich weiß gar nicht, ob das ein spezifisch ein Thema für Elektroautos ist, aber mir scheint so im Innenbereich so die ganze Bedienung der Anwendung hat sich massiv verändert. Alles ist über einen großen Bildschirm zu bedienen. Es gibt gar keine direkten Schalter mehr. Hat das was mit E-Autos zu tun oder ist das nur gerade einfach Mode?
Beides würde ich sagen. Tesla ist da vorweggegangen mit dem riesen Bildschirm, über den du sogar die Scheibenwischer bedienst. Ich bin da kein großer Fan von. Ich freue mich immer, wenn es noch ein paar klassische Knöpfe gibt. Das ist aber wirklich von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich. Also manche fahren da so eine ganz klare, cleane Strategie, alles nur noch über den großen Bildschirm. Manche versuchen einen Kompromiss, dass du halt sehr viel über den Bildschirm steuerst, aber auch noch ein paar Knöpfe hast. Und dann gibt es wiederum Hersteller, die nach wie vor sehr viel auf klassische Knöpfe setzen. Da hast du dann auch am Lenkrad noch deine 10 Tasten, um Lautstärke zu regeln und Assistenzsysteme zu steuern und Klima und. Also da gibt es schon noch große Unterschiede, aber mit der E-Mobilität ist es auf jeden Fall mehr geworden, dass es halt so ein halbes Raumschiff ist mit ganz vielen Touchscreens.
Also ein fahrbarer Computer und der auch deine Daten praktisch versendet zum Autohersteller. Du recherchierst auch zu Datenschutzthemen. Wie sieht das da mit E-Autos aus? Wie datensicher sind die?
Das ist in der Tat ein großes Problem. Es gibt Untersuchungen, die sich diesem Thema widmen. Zum Beispiel von der Mozilla-Stiftung. Die haben die gängigen Autohersteller angeschrieben und sich deren Datenschutzbedingungen durchgelesen. Und bei sehr vielen kamen bedenkliche Dinge zum Vorschein. Also man muss dazu sagen, die haben sich die Datenschutzbedingungen in den USA angesehen. Da ist es natürlich alles noch ein bisschen laxer als in Europa. Aber diese Autos sammeln natürlich enorm viele Daten. Wenn du dann noch dein Handy damit verbindest, dann bist du schon sehr gläsern. Also es fängt an mit dem Standort, es geht übers Fahrverhalten, wo du wann wie lange Strom lädst, also wo du dich aufhältst. Und es gab ein besonders krasses Beispiel, da stand in den Nutzungsbedingungen, dass der Hersteller sogar Daten zur sexuellen Aktivität der Insassen sammelt. Da möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber es gibt auch Hersteller, die haben Innenkameras, außen auch, für die Assistenzsysteme. Innen dient es hauptsächlich zur Müdigkeitsüberwachung, also da wirst du gewarnt, wenn du zu lange die Augen zu hast. Aber es gibt eben auch Extrembeispiele, das nervt mich dann auch. Ich habe schon Autos gefahren, da guckst du einmal kurz zur Seite, zum Fenster raus und dann sagt das Auto, ja bitte, Achtung, konzentriere dich auf den Straßenverkehr. Also da muss man schon gucken. Ich würde auch sagen, mir sind da zum Beispiel die chinesischen Hersteller noch sehr suspekt, weil du einfach nicht nachvollziehen kannst, wo am Ende diese ganzen Informationen gesammelt werden und was damit passiert. Und in Europa ist die Datenschutzgrundverordnung dafür zuständig. Aber es ist ein Thema. ja, also wer da sensibel ist, sollte am besten auf einen Oldtimer umsteigen, denn es wird immer mehr. Also die Methoden oder die Möglichkeiten, das Verhalten, nicht nur das Fahrverhalten, sondern auch das Verhalten von Insassen nachzuvollziehen, das wächst extrem.
Und ist es denkbar, dass diese Daten auch bei Unfällen herangezogen werden oder von Versicherungen?
Da kenne ich jetzt die Rechtslage nicht im Detail. Also es gibt auf jeden Fall diese Opt-in-Variante. Es gibt schon Versicherungen in Deutschland, die das anbieten. Also da musst du aber aktiv zustimmen, dass du halt dein Fahrverhalten analysieren lassen kannst. Und wenn du gut fährst, wenn du immer innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung unterwegs bist, dann kriegst du einen Rabatt. Das hat aber jetzt nichts spezifisch mit E-Autos zu tun, sondern das gibt es plattformübergreifend. Aber es ist auch möglich, da habe ich auch schon einen Artikel auf Riff Reporter zugeschrieben, dass diese Datenschreiber, die im Auto sind, verbaut sind, dass die ausgewertet werden. Es gibt zum Beispiel einen Fall, in Berlin war das, glaube ich, da gab es einen Unfall, da ist ein Motorrad in einen Tesla reingefahren. Da war am Anfang nicht so ganz klar, wer ist schuld. Also die Schuldfrage stand im Raum. Dann haben die Ermittler in Berlin die Kameras des Teslas ausgewertet. Der hat nämlich ringsrum Kameras verbaut. Da kam dann raus, dass das Motorrad unheimlich schnell von rechts ankam. Also am Anfang sah es so aus, als hätte der Tesla dem Motorrad die Vorfahrt genommen. Aber dann kam raus, der Fahrer hatte überhaupt keine Chance, weil das Motorrad unheimlich schnell angerast kam. In dem Fall hat es den Fahrer entlastet, aber man sieht eben auch, welche Daten da schon gesammelt werden. Ich habe dann auch eine Tabelle gesehen, was dieses Auto erfasst. Beschleunigungsverhalten, welche Tasten du wann bedienst, wo du drauf drückst. Also es ist wirklich eine rollende Überwachungsmaschine.
Okay. Das heißt, es gibt dann auch sowas wie eine Blackbox, die man auswerten kann, ähnlich wie beim Flugzeug?
Genau, und es wird jetzt auch demnächst, oder es ist schon, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es wird EU-weit eine Pflicht geben, diese Boxen-Event-Data-Recorder zu verbauen und natürlich bei Verkehrsunfällen herangezogen werden. Aber wie gesagt, ich fühle mich bei solchen Dingen auch immer ein wenig unwohl, weil es einfach diese Masse ist, ne? Weil diese Masse und du weißt auch nie, wer hat letztendlich alles Zugriff darauf. Wenn ich zur Inspektion fahre und das Auto wird ausgelesen, wird da wirklich nur der Fehlerspeicher ausgelesen oder weiß dann der Hersteller auch, wo ich mich innerhalb des letzten Jahres zu welcher Uhrzeit an welchem Datum aufgehalten habe. Das ist also schon ein gewisses Unwohlsein, das mit dieser Technik leider einhergeht.
In den letzten Wochen und Monaten liest man eigentlich, dass der Verkauf von E-Autos stockt. Also die Zahlen gehen nicht mehr hoch. Was ist da eigentlich der Grund? Der Markt ist ja riesig. Eigentlich müssten die müssen ja praktisch die ganze Welt neu beliefern.
Also es gibt da verschiedene Gründe. Der naheliegendste in Deutschland ist erstmal, dass die Förderung gekappt wurde. Also es gibt keine staatliche Förderung mehr. Ich hatte dir ja gerade erzählt, dass ich damals noch über 9.000 Euro insgesamt bekommen habe. Dann kann man natürlich weitere Dinge aufzählen, Konjunktur, Inflation, Ukraine-Krieg und, allgemeine Unsicherheit. Aber insgesamt ist es, glaube ich, in Deutschland zumindest wirklich diese wegfallende Förderung. In anderen Ländern sieht es aber wiederum anders aus. Also ich würde jetzt auch nicht einstimmen in diesen Abgesang, dass jetzt die E-Mobilität zusammenbricht und alle bald wieder nur Verbrenner fahren. Das glaube ich nicht, allein schon aus den Gründen, die ich vorhin auch beim Strompreis erzählt habe oder beim Benzinpreis. Fossile Brennstoffe werden teurer langfristig. Auch Autohersteller müssen Strafen zahlen, wenn sie ihre Flottenwerte nicht einhalten, ihre CO2-Flottenwerte. Das heißt, diese Umstellung, die wird schon kommen. Es hat jetzt nur einen kleinen Dämpfer gegeben und die Autohersteller reagieren ja auch schon. Also dieser Preiskampf, der setzt langsam ein. Noch sind E-Autos leider deutlich teurer in den meisten Fällen als Verbrenner. Aber dieses Jahr kommen neue Modelle auf den Markt, wieder mal aus China, aber auch europäische Hersteller wie Citroën zum Beispiel, die haben schon angekündigt, dass sie mit günstigen Modellen kommen werden. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung und ich glaube jetzt nicht, weil die ersten 3-4 Monate die Verkaufszahlen eingebrochen sind, dass jetzt die E-Mobilität plötzlich am Ende ist. Das würden sich manche Verbrennerfans wahrscheinlich wünschen, aber ich glaube, das passiert einfach nicht.
Was ist eigentlich der Grund, warum es bisher so wenige von den günstigen E-Autos gibt? Ich habe immer das Gefühl, auf die warten eigentlich alle.
Ja, das frage ich mich auch. Ich habe da auch schon diverse Interviews geführt mit WissenschaftlerInnen und auch mit der Autoindustrie. Die Autoindustrie sagt immer, naja, Akkus sind halt sehr teuer. Ne? So ein Akku, Elektroauto-Akku kostet 10.000 Euro. Ja gut, aber dann hat mir letztens ein anderer Wissenschaftler auch gesagt, dass wenn man einen Motor, einen Verbrennungsmotor tauscht, das kostet auch 10.000, 12.000 Euro. Also ob das wirklich das Argument ist, es steht eher zu befürchten, dass die Hersteller einfach Kasse machen. Ja, die wollen verdienen, die haben natürlich sehr viel investiert in diese Umstellung auf den Elektroantrieb und diese Investitionen sollen wieder reinkommen. Und man muss halt auch leider sagen, dass es in Deutschland der Markt aktuell einfach hergibt. Also es gibt oder gab bisher genug Leute, die sich diese schweren, sauteuren SUVs leisten konnten. Wenn du mich fragst, ist das eine ziemlich kurzsichtige Strategie der Autoindustrie. Man hätte viel früher damit starten müssen, auch kleine, bezahlbare Modelle anzubieten. Das kommt jetzt nach und nach, aber um diesen Massenmarkt zu bedienen, und der soll es ja werden, hätte man wirklich mit kleinen Modellen wie diesen, es gab bei BMW früher, also BMW hatte vor über 10 Jahren schon ein sehr erfolgreiches Modell, das wurde dann langsam eingedampft und da hat man sich auf die großen SUVs konzentriert oder VW hatte ein Modell im Angebot. Das wurde alles so langsam beerdigt und dieses Jahr kommt es wieder, kommen neue Modelle auf den Markt, dieses und nächstes Jahr. Aber da passiert noch viel zu wenig. Und das ist, wenn du mich fragst, sehr, sehr kurzsichtig von den Herstellern.
Du hast das eben schon mal angesprochen, Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also das Hauptargument für E-Autos ist ja erstmal, stößt kein CO2 aus, also trägt nicht zum Klimawandel erstmal direkt bei. Trotzdem gibt es aber immer wieder mal Berichte, die dann aufmachen, ja, ist ja gar nicht so umweltfreundlich, ist ja gar nicht so nachhaltig. Kannst du das nochmal erklären? Worauf muss man gucken und ist ein E-Auto jetzt umweltfreundlicher und nachhaltiger als ein Verbrenner?
Was du auf jeden Fall nicht wegdiskutieren kannst, ist, dass bei der Herstellung von einem E-Auto, da werden mehr Emissionen ausgestoßen als bei einem Verbrenner. Das liegt einfach daran, dass der Abbau der Rohstoffe sehr energieintensiv ist. Auch die Akkuherstellung ist sehr energieintensiv. Und wenn dann noch ein Kohlekraftwerk zum Beispiel in China dazu dient, in der Batteriefabrik die Batterie herzustellen, das ist natürlich erstmal schlecht. So, aber irgendwann nach 50.000, 60.000 Kilometern hat man das wieder rein sozusagen. Bei einem Verbrenner, der stößt ja sein ganzes Autoleben lang Abgase aus. Egal, ob man damit 100.000 oder 300.000 Kilometer fährt. Aber bei einem E-Auto hat man diese höheren Emissionen, die bei der Herstellung anfallen, die hat man halt nach einem gewissen Zeitraum wieder reingeholt. Oder ab da fährt man sozusagen, wenn man mit Ökostrom fährt, klimaneutral leer zumindest. Und das wird besser, weil der Anteil erneuerbarer Energien steigt. Das heißt also, wenn man jetzt so sich diese Gesamtbilanz anschaut, dann ist ein E-Auto klimafreundlicher und es wird tendenziell auch besser, auch weil die Herstellung der Akkus effizienter wird und man braucht nicht mehr so viele kritische Rohstoffe. Das ist ja nochmal ein anderer Punkt, Abbau der Rohstoffe. Für Kobalt zum Beispiel, das wird immer noch mit Kinderarbeit assoziiert, ist in vielen Fällen auch noch so. Aber da wandelt sich sehr viel, weil sich eben die Prozesse verbessern. Aber es ist eben mitnichten so, wenn ich jetzt auf die Homepage von Autoherstellern gucke, die präsentieren ja E-Autos immer als absolut klimaneutral und das ist jetzt die große Rettung und so weiter. Ist es natürlich nicht. Es ist besser, ja. Aber es ist eben nicht so, dass man dann plötzlich ein Umweltengel ist, sondern es ist das geringere Übel und das ist auch so ein bisschen Augenwischerei. Der Autoindustrie ist es natürlich daran gelegen, immer noch Individualmobilität zu verkaufen. Ja, also du tauscht eine Antriebsart gegen die andere aus. Das hat aber noch nichts mit Verkehrswende zu tun. Also dadurch hast du immer noch nicht den öffentlichen Nahverkehr gestärkt und so ein großer SUV oder eine schwere E-Auto-Limousine, die braucht ja trotzdem, die braucht Raum in Städten, die nimmt Parkplätze weg und so weiter. Also es ist im Vergleich zum Verbrenner besser, aber es ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Bei Verbrennern, bei Öl gab es irgendwann mal das Thema Peak Oil. Das heißt, wir haben die Rohstoffreserven sind irgendwann, die sind ja auch nur endlich. Und dasselbe Problem steht uns doch eigentlich auch bei den ganzen Stoffen für die Batterien an. Oder weiß man, da reichen die Rohstoffe die nächsten 200 Jahre? Oder weißt du, Kennst du dich da aus?
Also wie lange die reichen, weiß ich auch nicht. Die sind natürlich endlich. Aber was langsam Fahrt aufnimmt, ist das Recycling. Da werden allerlei Recyclingfabriken in Europa gerade aufgebaut. Manche sind auch schon in Betrieb. Die haben momentan eher das Problem, dass es noch nicht genug Material gibt, weil ja noch nicht genügend E-Autos schrottreif sind. Und selbst wenn ein E-Auto seinen Zenit überschritten hat, also sagen wir mal nach 10 Jahren, so wenn ich auch mein E-Auto verkaufen würde, dann haben die Batterien vielleicht nicht mehr diese Kapazität, die sie am Anfang hatten. Aber die können immer noch weiter genutzt werden im sogenannten Second Life, also im zweiten Leben. Dann können die zum Beispiel als Pufferspeicher dienen. Also nehmen wir mal an, in einer Windfarm, Windräder produzieren Energie und die wollen die Energie speichern, um sie dann zum Beispiel bei einer windarmen Wetterlage ins Netz einzuspeisen. Da braucht man ja auch Batterien für. Und dafür kann man diese E-Auto, die ausrangierten E-Auto-Batterien nutzen. Das heißt aber, bis wirklich ein Akku von einem E-Auto mal auf dem Schrott oder beim Recycling-Händler landet, wird noch sehr viel Zeit vergehen. Und deshalb ist es auch aktuell so ein Henne-Ei-Problem. Die Kapazitäten werden langsam aufgebaut, aber es gibt noch nicht genug Material, um das alles zu recyceln.
Wir wollen ja immer auch ein bisschen die Autoren kennenlernen und vorstellen hier im Podcast. Wie bist du eigentlich zum Thema E-Autos gekommen? Du hast ja viel vorher aus USA berichtet und dann irgendwann ging das los bei dir mit den E-Auto-Tests. Wie kam es dazu?
Es ist so ein bisschen, also der Übergang ist fließend. Ich habe eine große Reportage gemacht, quer durch die USA zu fahren mit einem E-Auto, um das mal auszuprobieren. Das war auch vor ein paar Jahren, um mal zu schauen, was geht da schon, wo sind die Schwierigkeiten, ist das in so einem großen Flächenland wie in den USA überhaupt möglich? Spoiler, ja, es ging. Also ich habe es überlebt und bin nicht liegen geblieben. Ich schreibe immer noch sehr viele USA-Texte, weil mich einfach die Gesellschaft und das Land sehr interessieren. Aber zur E-Mobilität bin ich einfach aus ganz praktischen, vielleicht auch egoistischen Gründen gekommen. Ich habe mir selbst ein E-Auto gekauft und fand dann dieses Thema unheimlich spannend. Ich habe schon immer sehr viel zum Thema Mobilität und Verkehr recherchiert. Durch mein eigenes E-Auto bin ich dann auch in diese Nische reingerutscht und habe gemerkt, das ist ja ein Thema, bei dem unheimlich viel in Bewegung ist. Ein Thema, was uns die nächsten 15 Jahre beschäftigen wird. Und ich finde es einfach auch sehr spannend, wie sich die Technologie verändert, wie sich der Markt verändert, dass da diese neuen Player jetzt reinkommen aus China, die wirklich inzwischen gute Autos anbieten. Also da muss sich die heimische Autoindustrie warm anziehen, wenn die da konkurrenzfähig bleiben wollen. Und all das macht mich einfach neugierig und ja, so bin ich zu dem Thema gekommen.
Kannst du mal erklären, weil das die wenigsten eigentlich wissen, wie so ein Autotest abläuft? Wie kommst du an deine Autos? Wie lange hast du dann den Wagen und wie geht das?
Das ist total unterschiedlich. Also das kommt wirklich auf den Hersteller an. Manche sagen, wir stellen dir ein Auto 3 Tage zur Verfügung und du holst es bitte bei uns ab. So, dann gibt es Hersteller, die sagen, okay, du kannst das Auto 1 Woche haben oder 2 Wochen. Also 2 Wochen ist meistens das Maximum. Manche liefern das Auto auch hier bei mir zu Hause an. Andere sagen, sie liefern an und ich bringe es zurück. Also die Hersteller stellen das Fahrzeug kostenlos zur Verfügung. Man muss es natürlich auch testen. Also das dient jetzt nicht dazu, dass ich damit 2 Wochen durch die Gegend fahre und mir eine schöne Zeit mache. Mache ich sicherlich auch, aber es ist damit verbunden, dass ich es eben auch teste. Also ich führe da rigoros Notizen, ne, alles, was mir auffällt. Ich fotografiere das Auto während der Fahrt oder auch vor der Fahrt. Ich schaue mir an, was ist mit den Versprechungen und der Realität in puncto Reichweite zum Beispiel oder wie schnell das Auto auflädt. Ja, ich schaue mir an, wie ist die Qualität, sind die Sitze bequem, wie viele Knöpfe gibt es, ist das alles stimmig in sich. Dann nehmen wir mal an, ich habe das 2 Wochen. Dann versuche ich immer auch eine große Tour damit zu machen, also mehrere 100 Kilometer, um auch den Alltag mal zu testen, um auch zu sehen zum Beispiel, wenn ich ins Navi eingebe, Freiburg, Berlin zum Beispiel, eine sehr weite Strecke, kann das Navi dann automatisch diese Ladestopps berechnen, also sagt mir das Navi, hey, der Akku reicht nicht, du musst da und da laden. Oder sagt das Navi einfach gar nichts und man muss sich selber kümmern. Also solche Features schaue ich mir dann auch an. Und am Ende schreibe ich es auf, am Ende füge ich die Fotos ein und fertig ist der Autotest.
Wunderbar, alles klar. Jetzt habe ich ein bisschen mehr erfahren über E-Autos, als ich vorher wusste. Steve, dir vielen Dank für die Zeit und ja, weiterhin allseits gute Fahrt, wie man so sagt. Ne?
Vielen Dank, vielen Dank.
Das war Steve Schibilla mit einem Überblick zum Thema E-Autos. Seine Autotests und Berichte aus den USA findet ihr bei uns auf der Seite unter riffreporter.de. Auf der Riffreporter-Seite gibt es viele lesenswerte Artikel aus Wissenschaft, Umwelt, Technik, Gesellschaft und dem Weltgeschehen. Meine Kollegin Tanja Krämer aus dem Riffreporter-Büro in Bremen empfiehlt euch diesmal die folgenden zwei Texte.
Hallo, meine Leseempfehlung heute ist der Text »Freiwillige säubern Naturschutzgebiet in der Ukraine von tonnenweise Müll« von unserer Kollegin Joanna Rettig. Sie war mit Freiwilligen in den Karpaten in einem großen Waldgebiet in der Ukraine, das leider total vermüllt ist, und hat aufgeschrieben, warum jetzt in der Kriegszeit es mehr Menschen als noch vorher interessiert, diesen Müll einzusammeln. Die zweite Leseempfehlung ist von meiner Kollegin Marianne Falk. Sie hat die Kolumne gegründet »Einfach besser essen« und da widmet sie sich diesmal dem Thema hochverarbeitete Lebensmittel und wie man sie besser weglassen kann. Ich habe gelernt, dass es neben Eiscreme auch Nice Cream gibt und wie ich sie mache. Vielleicht probiere ich das mal aus. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, lesen Sie doch mal den Text. Es lohnt sich.
Das war Tanja Krämer mit ihren Leseempfehlungen von der Riffreporter-Plattform. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und weil ihr gerade einen Podcast hört, noch ein Hörtipp zu einem Podcast außerhalb der Riffreporter-Welt. In der aktuellen Folge von Hoaxilla gehen die Hosts Alexander und Alexa Waschkau schon zum zweiten Mal dem sogenannten Havanna-Syndrom auf die Spur. Unterstützung bekommen sie diesmal von dem Physiker und Wissenschaftsjournalisten Florian Aigner. Wie immer gibt's eine differenzierte Betrachtung eines ungewöhnlichen Phänomens.
Was wir jetzt in den letzten Tagen an Informationen bekommen haben, ist eine gemeinsame Recherche von The Insider, dem Journal 60 Minutes in Amerika von CBS News und dem Spiegel. Und die kommen in ihrer gemeinsamen Recherchearbeit zu dem Ergebnis, dass hinter dem Havanna-Syndrom russische Agenten stecken, die mit einer Strahlenwaffe MitarbeiterInnen des US-amerikanischen Department of State angegriffen und verletzt haben.
Was es zum Beispiel tatsächlich gibt, das sind Mikrowellenwaffen, die eigentlich dazu gedacht sind, um Demonstrationen aufzulösen. Also man schickt auf Menschen, die da irgendwie sich durch die Straße bewegen, Mikrowellenstrahlen und das hat den Effekt, dass einfach die Haut heiß wird.
Wie das Ganze einzuordnen ist, aber das vielleicht nochmal als Ergänzung zu dem, was Florian uns erzählt hat. Und bitte behaltet im Hinterkopf, dass das, was die Beleglage angeht, wirklich mehr als vage ist. Hoaxilla.
Spannendes Phänomen, toller Podcast. Den Link zur Hoaxilla-Folge stelle ich euch in die Shownotes. Und das war der Riffreporter-Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es bitte weiter. Wir freuen uns über eure Sterne auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und ganz unabhängig von diesem Podcast hier, wenn euch die Arbeit der Riffreporter gefällt, könnt ihr uns auch kostenpflichtig abonnieren. Das Besondere bei uns als Genossenschaft, hier kommen die Beiträge direkt uns Journalistinnen und Journalisten zugute. Und ihr habt natürlich auch was davon, vollen Zugriff auf alle unsere Artikel. Und ihr macht es möglich, dass wir auch weiterhin unser Angebot frei von nervender Werbung betreiben können. Wenn ihr Lob, Kritik oder Vorschläge habt, meldet euch bei uns. Auf Mastodon, Blue Sky, Threads, Facebook oder Instagram. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail. Das war's für heute. Die Recherche für diese Folge stammt von Steve Schibilla. Die Leseempfehlungen von Tanja Krämer. Für Redaktion, Moderation und Produktion war ich zuständig. Mein Name ist Markus Anhäuser. Bis zum nächsten Mal.